Ja, 2. Korintherbrief. Der steigt gleich hammermäßig ein. Ich weiß nicht, ob das Wort hammermäßig früher schon da war. Ich finde da nicht alles Hammer, aber ich finde das Ding jetzt, das Wort hammermäßig. Aber zu diesem 2. Korintherbrief, also Paulus hatte im 1. Korintherbrief Missstände angesprochen, die in Korinth herrschten. Da war einiges nicht in Ordnung und offenbar hat das in Korinth eine Änderung bewirkt, dieser Brief. Sie haben Buße getan. Das lässt sich daraus schließen, wenn man im 2. Korintherbrief, ich greife mal kurz vor, im 7. Kapitel, die Verse 7 bis 16 anschaut. Dort hat Titus Paulus offenbar besucht und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist jetzt auch noch viel mehr zugetan, ist euch noch viel mehr zugetan, der sich an dem Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Titus als Freund und Abgesandter Paulus war in Korinth, nachdem der 1. Korintherbrief geschrieben worden ist. Und dort waren ja die Sachen, dass Paulus das Apostelamt aberkannt wurde, dass andere Lehrer wichtiger waren und was Paulus zu sagen hat, unwichtig wäre. Und er hat ihnen ja die Leviten gelesen, das ist alttestamentlich. Aber offenbar hat das Buße gebracht in Korinth. Und Titus, den sie eigentlich hätten fortjagen können als Freund von Paulus, wurde offen aufgenommen und Paulus freut sich, dass sich Titus gefreut hat über die Zeit in Korinth. Also der 1. Korintherbrief hat offenbar etwas verändert bei den Korinthern. Aber nun sind wieder neue Lehrer aus Jerusalem gekommen mit Empfehlungsschreiben und die haben Paulus erneut in Frage gestellt und haben wieder neue Lehren gebracht. Und darum hat Paulus nun ein Jahr nach dem 1. Korintherbrief sieht sich genötigt, einen 2. Brief an die Korinther zu schreiben. Also die Gemeinde hat einfach keine Ruhe. Aber ich denke, das geht jeder Gemeinde so, das geht jedem Christen so. Die Herausforderungen sind permanent. Die Auseinandersetzung mit Lehre und einem geraden Weg ist permanent. Und hat man die eine Schlacht geschlagen, dann klopfen die nächsten Feinde schon wieder an. Es kommt keine Ruhe rein. Ruhe wird man irgendwann mal haben, aber hier noch nicht. Ich steige gleich ein in Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Paulus stellt gleich zu Beginn klar, er ist Apostel, von Gott berufen. Und er war es, der das Evangelium nach Griechenland gebracht hat. Dass da keine Missverständnisse sind. Paulus kommt nicht von irgendwoher und denkt, er müsste sich jetzt in irgendwas Bestehendes einmischen, sondern Paulus sagt, Leute, ich bin der Apostel, der zu euch gesandt wurde, der euch das Evangelium gebracht hat, der diese Gemeinde gegründet hat, der euch Muttermilch zu trinken gegeben hat und auch Fleisch zu essen geben will, bloß damit es klar ist, weil für viele war es offensichtlich nicht klar. Und bei ihm war offenbar Timotheus, weil er grüßt auch gleich mit Timotheus, und an alle Heiligen in der Region Achaia. Die Heiligen, das sind die von Gott Auserwählten. Also er grüßt nicht alle, die irgendwelche Versammlungen begrüßen. Er grüßt nicht alle, die irgendwie fromm sind, sondern er grüßt die Heiligen. Das sind wirklich die Auserwählten. Ist einfach so. Es gibt im frommen Dunstkreis viel, was sich da bewegt, aber Paulus schreibt die Geheiligten an, die wirklich zu Gott gehören. Und das weiß man im Herzen selber, ob und wie man dazugehört. Nur kurz zur Orientierung. Korinth liegt fast auf Meereshöhe, während Achaia, die Stadt, liegt auf, ich glaube, 1200 Meter Höhe. Zwischendrin, das ist Luftlinie, sind ungefähr 90 Kilometer. Luftlinie kann man da aber nicht wandern. Man hat 1500 Höhenmeter zu überwinden teilweise. Also wenn man da hinkommen will und stramm unterwegs ist, ohne Pause, läuft man 33 Stunden. Jetzt mit modernen Reebok-Schuhen und so weiter, wie es zu Paulus-Zeiten war, weiß ich nicht. Aber die Region ist groß und Achaia, die Region, ist eine Gebirgsregion. Deshalb gab es wahrscheinlich keine große Gemeinde, sondern die waren sonst wie verbunden. Aber er schreibt an diese Region Achaia, an alle Heiligen in dieser Gegend und an die Christen in Korinth, an die Gemeinde. Und er schreibt in Vers 2, Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und interessant, Gnade und Friede, das sind die Dinge, die Gott durch Jesus immer schenkt. Und das sind auch die Dinge, die uns in den Grüßen, in den neutestamentlichen Briefen immer begegnen. Gnade und Friede. Materielle Segnungen und Gesundheit stehen da gar nicht im Vordergrund bei den Grüßen. So seit einem Jahr, jede E-Mail, die ich irgendwo bekomme, steht unten dran, bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste im Leben, dass man gesund bleibt. Dass man auch gesund stirbt und dann kommt man gesund in die Hölle. Oder ich weiß es nicht. Für die Briefeschreiber ist Gnade und Friede das Wichtigste. Und nicht Gesundheit und materieller Wohlstand. Naja, das waren halt die neutestamentlichen Briefeschreiber, die haben das so gesehen, die hatten keine Ahnung vom echten Leben. Doch, ich denke schon. Und das sollte für uns auch wichtig sein, dass wir wissen, was ist das Wichtigste im Leben? Nicht Gesundheit und materielle Segnungen, sondern wirklich Gnade. Die Gnade, dass Gott sich uns zuwendet und Frieden in unserem Herzen, auf das wir Frieden weitergeben können. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Ja, das ist Vers 3 im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel. Aber da steht wirklich die Hammerbotschaft drin. Gott ist der Gott allen Trostes. Es gibt nichts, in dem Gott nicht trösten könnte. Wer hat ein absolut friedvolles Herz und keine Sorgen, keinen Kummer und benötigt keinen Trost? Das soll mir erzählen, wie er das macht. Wir haben alle unsere Nöte und ob das jetzt Sorge ist wegen der Mathearbeit, ob das Trauer ist, wie bei Markus, weil seine Frau gestorben ist, ob das Probleme auf der Arbeit sind, egal was. Wir haben alle unsere Nöte und wir brauchen alle Trost. Und Gott ist der Vater allen Trostes. Und ich habe schon so oft gehört, dass Christen sagen, ja, Gott hat damit zu tun, dass Asien evangelisiert wird. Und er hat zu tun, dass das Universum sich bewegt. Da brauche ich doch nicht kommen mit meinem Liebeskummer. Da brauche ich doch nicht kommen mit meiner Mathearbeit. Da muss ich doch nicht kommen mit meiner kleinen Sorge hier. Und andere, also das Problem ist so groß, da kann auch Gott nicht mehr helfen. Hallo? Gott ist der Gott allen Trostes. Alles. Er möchte und er kann jeden in allem trösten. Es gibt nichts, mit dem wir nicht zu ihm kommen dürfen. Und er ist barmherzig, der Vater der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, da ist das Wort Herz drin. Er öffnet sein Herz für uns, er leidet mit uns und er hilft uns von Herzen gerne. Sein Herz schlägt für uns. Wenn ihr jemanden lieb habt, wenn ihr eure Kinder seht oder so, da seid ihr von Herzen dabei. Es gibt Millionen Menschen, die leiden. Aber wenn euer Kind leidet, dann leidet ihr mit. Ihr könnt sehr gut nach der Tagesschau abschalten, wenn ihr gesehen habt, was alles in der ganzen Welt passiert. Aber wenn jemand, der euch wirklich am Herzen liegt, leidet, dann leidet ihr mit. Teilweise noch mehr wie derjenige, der dort leidet. Und das ist Gott. Wir sind seine Kinder. Und er leidet für uns mit. Sonst hätte er Jesus nicht ans Kreuz geschickt. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes. Und was ist jetzt Trost? Trost ist nicht das Ändern der Umstände, die zum Schmerz führen. Trost ist auch nicht, schlaue Ratschläge zu geben. Wenn dein Kind hingefallen ist, weil es gedacht hat, es kann freihändig fahren auf dem Fahrrad, dann tröstet es bei offenen Knien wenig zu sagen, das habe ich dir schon immer gesagt. Und wie viel seelsorgerliche Trost gibt es durch schlaue Ratschläge? Das ist nicht Trost. Ich sage nicht, dass schlaue Ratschläge falsch wären, aber das ist nicht Trost. Trost ist einfach Trösten. Trost ist Anteilnahme. Trost ist füreinander Dasein. Und das kann Gott. Und wenn jetzt mein Kind hingefallen ist und die Knie sind offen, nicht schon mit Jodtinktur und was weiß ich, dann mache ich nicht, dass die Knie nicht mehr bluten. Gut, kann ich schon mit Jodtinktur und was weiß ich. Aber das allererste ist, dass ich das Kind tröste. Und das Komische ist, dieser Trost funktioniert. Das Kind lässt sich trösten. Wenn ich ihn ins Kind ins Zimmer schicke und sage, mach dir keine Sorgen, in 2 Tagen tut es gar nicht mehr weh und bis du mal eine Familie hast, denkst du gar nicht mehr dran. Das ist ein schwacher Trost. Es stimmt, es ist wahr. Nach 2 Tagen tut es nicht mehr so weh. Und irgendwann wird es nicht mehr dran denken. Das ist alles Wahrheit, aber das ist kein Trost. Und darum, wir dürfen auch von Gott nicht erwarten, dass er die Umstände ändert, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Sorgen und Nöten. Aber er will uns trösten und er kann uns trösten in jeder Situation. Und nichts anderes sagt Paulus hier. Er ist der Vater allen Trostes. Er könnte wohl alle Umstände ändern. Warum er es nicht tut, fragt mich nicht. Aber was ich weiß, er tröstet. Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Ein Satz und 4-mal Trost. Unser Leben hier auf der Erde hat nicht das Ziel, hier ein Vorparadies zu erleben. Ein Vor-Jerusalem, vor-Neues Jerusalem zu errichten. Ich sehe das ein bisschen mit Befremden, wie jetzt gerade eine Ausreisewelle nach Südamerika ist, von vielen Christen, die mit vielem hier in Europa nicht zufrieden sind und sich dort christliche Kolonien aufbauen wollen. Das sehe ich nirgendwo in der Bibel. dass wir fromme Kolonien gründen sollen, sondern Gott hat uns in diese Welt gesetzt, dass wir in dieser Welt Salz und Licht sind. Und er weiß, dass wir hier Bedrängnis haben. Er weiß, dass wir hier Verfolgung haben. Er sagt, so wie es mir gegangen ist, so wird es euch auch ergehen. Was er aber will, ist, dass wir eine Charakterveränderung bekommen, dass wir ihm ähnlicher werden. Darum ist die Zeit auf dieser Welt für uns da. Ansonsten wäre es wirklich simpel. Wenn sich jemand bekehrt, den nehme ich, taufe ihn, lasse ihn so lange unter Wasser, bis er bei Jesus ist und Halleluja, er hat es erreicht. Aber er kommt wieder raus aus dem Wasser als neue Kreatur, um hier in dieser Welt weiterzuleben. Nicht in einem Vorparadies, aber mit einer Erwartung des Paradieses. Und interessant ist, Jesus war hier auf dieser Welt und hat gelitten. Und ich denke, er hat Sachen gelitten, die er so erleben musste, damit er weiß, wie es uns geht, damit er das gefühlt hat und mitfühlen kann. Und ganz ehrlich, wer ist euch ein effektiver Tröster? Der selber weiß, was Trost bedeutet. Der selber durch Leid gegangen ist. Die mit euch weinen und mit euch beten. Und nicht die schlaue Bücher verschenken und schlaue Ratschläge haben. Nichts gegen schlaue Bücher und schlaue Ratschläge. Das hat alles seinen Sinn und Zweck. Aber das tröstet herzlich wenig. Aber wenn ich weiß, was Schmerz ist und weiß, wie Schmerz überwunden werden kann durch Trost, dann kann ich einem anderen, der in diesem Schmerz ist, ich kann nachempfinden und kann ihn trösten. Und ich kann wenig trösten, ich kann auf den Tröster verweisen. Und die Leute, die zu euch sagen, ich habe jetzt kein Rezept, aber komm, lass uns beten. Du darfst dich hier ausheulen, ich heule mit dir und wir beten. Da passiert was, da kann Gott anrühren. Und darum lässt Gott zu, dass wir Leid und Not erfahren. Wir erleben Trost und können diesen Trost weitergeben. Nochmal Vers 4. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also wenn du den Trost Gottes noch nie erlebt hast, weil du selber stark bist oder weil du selber Rezepte hast, dann wirst du wahrscheinlich auch diesen Trost nicht weitergeben können. Aber wenn du es erlebt hast, dass deins nicht trägt, sondern er trägt, dann kannst du das voller Zuversicht weitergeben. Vers 5, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Die Leiden des Christus ergießen sich reichlich über uns. Ich denke, da können Missionare, die in verfolgten Ländern sind, noch ein ganz anderes Lied davon singen. Da können Leute, die in einem absolut ungöttlichen Umfeld wohnen, wirklich ein Lied davon singen, was die Leiden des Christus sind, die sich reichlich ergießen. Aber umso reichlicher ist sein Trost. Jesus hat uns vielfach Bedrängnis, Leid und Verfolgung vorhergesagt. Aber das geschieht nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns zu verändern. Und ich habe mal eine Predigt gehört über eine Stelle, die für mich eine Schlüsselstelle auch ist. Matthäus 11, als Johannes der Täufer im Gefängnis ist. Versetzt euch in die Lage von Johannes dem Täufer, der von Geburt an Gott geweiht war, der von Geburt an wusste, dass er ein Werkzeug für Gott ist, der als junger Mann in der Wüste gelebt hat, als Nazaräer, der Heuschrecken gegessen hat, der sich von allem entsagt hat, der als Jesus aufgetreten ist, sich hingestellt hat und Israel zur Buße aufgerufen hat, der gesagt hat, hier kommt der Messias, hier kommt der, auf den ihr gewartet habt, dessen ganzes Leben, 30 Jahre, nur darauf ausgerichtet war, den Messias zu verkündigen, der dann auftritt. Und was passiert? Er sagt den Leuten die Wahrheit, er ist in Gottes Willen Und Herodes lässt ihn einsperren. Und da sitzt er jetzt im Gefängnis. Und Matthäus 11, Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, sein ganzes Leben wartet er auf den Erretter, den Erlöser, den König von Israel. Und er kommt und Johannes ist im Gefängnis. Ja, Moment, habe ich jetzt was falsch gemacht? Bist du das gar nicht? Er sagt, Leute, geht mal zu dem Jesus und fragt ihn, ob ich etwas falsch verstanden habe. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wow, das ist dieser allmächtige Sohn Gottes. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Mein lieber Johannes, ich bin's und ich tue Wunder und ich verändere alles, aber stör du dich nicht dran, wo du jetzt im Gefängnis sitzt. Ja, vielen Dank. Herr, was habe ich nicht alles für dich getan? Und warum passiert mir das? Glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das ist Bibel. Aber erst, wenn wir zerbrochen sind, also es gibt dieses, von uns sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ja, du nimmst ein Gefäß, einen Tontopf oder so, und da wird reingefüllt und oben fließt er über. Das ist super, das ist schön und das ist auch ein schönes Bild und das wollen wir gern, gefüllt sein mit seiner Herrlichkeit, auf dass die Herrlichkeit aus uns raus sprudelt und jeder sieht, wie herrlich Gott ist. Aber zerbrochene Gefäße, da rinnt es überall raus. Und wenn wir zerbrochen sind, dann rinnt überall aus uns auch diese Herrlichkeit raus. Die fließt nicht bloß über, sondern überall, wo wir zerbrochen sind, das benutzt Gott auch. Vollständige Ruhe werden wir erst im Himmel finden. Das steht in der Offenbarung 21,4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir mal im Himmel sind, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, aber hier ist es nun mal. Und wenn ich euch jetzt predige, wir müssen hier keinen Schmerz haben, wir müssen kein Leid haben, wir müssen kein Geschrei haben, dann erzähle ich Bullshit. Das ist nicht biblisch, das ist vielleicht schön zu hören, schmeichelt uns. Und wir verzweifeln trotzdem dran, weil es nicht passiert. Und wenn ich nach Südamerika in eine fromme Kommune gehe, da bin ich auch noch mit Menschen umgeben, da bin ich immer noch mit Krankheit behaftet, da bin ich immer noch in einer gefallenen Welt. Und weil Gott weiß, wie unsere Welt aussieht, spricht er zu uns, wie wir in dieser Welt umgehen sollen. Ist doch schön. Er sagt nicht, hey Leute, wenn ihr Schmerz, Leid und Geschrei habt, dann macht ihr was falsch. Pech. Müsst halt noch ein bisschen aushalten, bis ihr in den Himmel kommt. Er sagt, ich weiß darum. Aber ich zeige euch auch, wie ich euch da drin helfe und warum das sein muss. Vers 6. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Was hat das Ganze jetzt mit Rettung zu tun, Leiden und Trost? Weil Leiden und Trost rettet doch nicht. Retten tut Jesus und dass ich ihn als Herr anerkenne und treu bei ihm bleibe. Was geschieht in Leiden? Ich habe schon Christen erlebt, die sich von Gott abgewandt haben, weil sie gesagt haben, wenn du dieses Leid in meinem Leben zulässt, dann bist du nicht der Gott, den ich haben will. Und dann pfeife ich auf dich, Jesus. Und somit geht die Errettung flöten. Entschuldigung, sind flapsige Worte für ein ernstes Thema, aber ist so. Darum hat Leid und Trost und der Umgang damit definitiv was mit unserer Errettung zu tun. ob wir nämlich an Jesus festhalten, an Gott festhalten, so wie er ist, nicht wie wir uns Gott wünschen, sondern so wie Gott ist. Und Paulus, ich denke, Paulus war kein Masochist, der sich gefreut hat, dass er leiden darf. Aber er war sich vollkommen klar, was dieses Leid in seinem Leben soll. Dass er nämlich auch barmherzig wird. Haben wir Bedrängnis? Also hast du Bedrängnis, so geschieht es zu einem jemand anderen Trost und zu seiner Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Paulus sagt nicht, ich bin hier irgendwo auf dem Berg der Verklärung und als Apostel spreche ich zu euch in den Niederungen des Lebens, leidet, auf dass ihr auch irgendwann mal, bevor ihr in den Himmel kommt, auf den Berg der Verklärung kommt, sondern sagt, Leute, ich stecke im selben Sumpf wie ihr. Sogar noch schlimmer. Früher habe ich mal einen frommen Ratschlag bekommen zum Thema Predigen. Bitte predig oder erwähne in deinen Predigten nicht, dass du Probleme hast. Wir sind nicht da, den Leuten unsere Unzulänglichkeiten zu predigen. Wir sind da, ihnen zu zeigen, was Gott alles kann. Und wenn euer Leben mit Makeln ist, dann ist es kein Vorbild. Hallo? Konnte ich so nie nachvollziehen. Und Paulus sagt, hey, ich habe riesige Bedrängnis. Aber weil ich diese Bedrängnis habe, kann ich nachempfinden, was ihr dort habt. Und ich bin auch einer, der durch diverse Dinge ging und ich kann einiges nachempfinden. Und gut, ich habe manches Leid noch nicht erlebt. Bin auch nicht scharf drauf, das zu erleben. Aber ich habe Zerbruch erlebt und ich bin unterm Strich dankbar dafür, weil ein Stolzer tröstet dich nicht und hat keine Empathie. Wenn wir Leid erfahren, dann sollen wir nicht fragen, warum, sondern wozu. Und ich habe jetzt hier eine originalhistorische Bibel, die hatte ich gelesen, nach meiner Bekehrung, weil die kleine Elberfelder Taschenbibel, die war dann doch arg klein, dann habe ich in dieser Bibel hier gelesen und es war ein Jahr nach meiner Bekehrung und dort war ich arbeitslos und das Arbeitsamt hat mir dauernd irgendwelche Sachen auferlegt. Das war echt ätzend. Und ich saß in meinem Zimmer mit Blick auf den Briefkasten und habe gesehen, dass der Briefträger kommt und wieder was eingeworfen hat und mir war klar, das kommt vom Arbeitsamt und ich war am Beten. Oh Gott, was passiert? Nee, Gott habe ich nicht gesagt. Ich habe damals nur zu Jesus geredet. Bei Gott war ich noch nicht. Kommt keiner zum Vater, denn durch den Sohn. Jesus war mein Ansprechpartner. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Jesus, was kommt jetzt da schon wieder? Aber bevor ich zum Briefkasten gehe, habe ich nochmal Bibel gelesen. Und schlag auf Jeremia 23. Ist grün angestrichen, wenn man das von da hinten sieht. Schlag auf Jeremia 23, ab 33. Und ich lese aus dieser Übersetzung vor, weil hier ist es für mich sehr greifbar übersetzt. Der Herr sagte zu mir, wenn ein Prophet oder Priester oder Leute aus dem Volk dich fragen, was hat der Herr uns schon wieder als Last auferlegt? Dann antworte ihnen, ihr seid eine Last, die mir auferlegt ist, sagt der Herr. Aber ich bin schon dabei, euch abzuwerfen. Jeden Propheten und Priester und jeden Mann aus dem Volk, der noch weiter fragt, was hat der Herr uns auferlegt, den werde ich zur Rechenschaft ziehen, ihn selbst und seine ganze Familie. Ihr sollt stattdessen einander fragen, was hat der Herr geantwortet? Oder was hat er gesagt? Aber die Frage, was hat er uns auferlegt, soll es bei euch nicht mehr geben. Das hatte ich gelesen, bevor ich dann zum Briefkasten ging. Und es war ein deutliches Wort zu mir. Nicht zu fragen, Herr, was denn jetzt schon wieder und warum? Nee, doch warum bei mir? Ich kenne so viele Christen und so viele Menschen, bei denen es so toll läuft. Gut, hinter die Fassade sehe ich dort auch nicht. Und da hat bei mir auch ein Sinneswandel begonnen. Wirklich zu sagen, Herr, wozu? und ich glaube, du hast alles in deiner Hand. Und ich muss euch sagen, ich war vor meiner Bekehrung, war mein Leben absolut nicht problemlos. Aber mir erschien es als problemlos. Es gibt nämlich sehr viele Mittelchen, mit denen man sich aus dieser Welt herauskatapultieren kann. Und dann sind die Probleme gar nicht mehr so groß. Und je öfter man sich katapultiert, desto weniger hat man mit diesen Problemen zu tun. Oder wenn man die Probleme nicht ernst nimmt, dann steht man da auch drüber. Und ich war ein bornierter, empathieloser junger Mann, der nachts im Schlaf sogar gelacht hat und nicht geweint hat. Und Gott hat mich Schritt für Schritt demontiert. Aber es war gut. Es war gut und ich bin dankbar, dass er mich in diese Richtung demontiert hat. Und das ist was, was mit jedem passiert. Ich meine, ich habe die ersten Jahre nur Zerbruch gepredigt, weil ich nur Zerbruch erlebt habe. Leute, die zerbrochen sind, am Boden liegen, da kommt Gott und zerbricht sie nicht noch weiter. Die müssen auferbaut werden. Die haben schon genug Zerbruch in ihrem Leben erlebt. Aber es gibt genügend, die kennen keinen Zerbruch und wollen keinen Zerbruch. Und es dient dazu, dass unser Charakter geändert wird, dass wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir diesen Zerbruch, aber nicht nur den Zerbruch, Gott zerbricht ja nicht und lässt uns dann liegen, sondern er tröstet uns, er richtet uns auf, er macht ein Neues in uns. Und das ist das Herrliche. Und weil ich das erleben durfte, darf ich es so auch weitergeben. Es ist nicht so, dass ich hier wie ein Blinder über Farben rede. Ich habe das schon erlebt und Paulus hat es erlebt und schreibt das den Korinthern. Ich habe gesagt, das ist ein Hammer-Einstieg für so einen Brief. Da steckt so viel drin. Ja, und warum passiert das Ganze immer noch? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und diese Welt ist beherrscht vom Bösen und diese Welt ist unvollkommen. Und unser Körper ist unvollkommen. Ist einfach so. Wenn ich hier auf den Finger drauf haue, der wird blau und blutet, zerbricht. Wenn ich mit einem Messer komme, dann fällt er runter. Es ist unvollkommen. Unsere Herzen werden so oft verletzt. Die Welt ist ungerecht. Es ist so. Aber wir werden das neue Jerusalem sehen. Dort wird es keinen Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr geben. Und da können wir uns wirklich drauf freuen. Das ist herrlich. Aber das Schöne ist, wir müssen nicht nur in dieser Erwartung der Herrlichkeit irgendwann mal hier leben, sondern wir können in dieser Welt hier den Trost erleben. Und ich sage euch, wenn du selber Schmerz hast und du siehst jemand anders, der noch einen größeren Schmerz hat, dann relativiert sich dein Schmerz wieder. Und wenn du siehst, dass Gott dich benutzen kann, um denjenigen zu trösten, um diejenige zu trösten, das tröstet dich selbst auch und tut dir gut. Nicht, lass mich in Ruhe, ich habe meine eigenen Probleme, sondern okay, ich lege meine Probleme beiseite und will mal dir dienen, will für dich da sein. Vers 7, und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Habe ich ja schon gesagt, weil ich einiges erleiden musste und getröstet wurde, kann ich sicher sein, dass auch du diesen Trost erleben wirst. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten und über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Paulus, der schon viel erlebt hat, inklusive Steinigung, ist über sein Vermögen hinaus beschwert und am Leben verzweifelt. Also ich denke, schlimmer geht's nicht. Wobei schlimm ist relativ. Wenn jetzt jemand ewig traurig ist, weil sein Lieblingskugelschreiber nicht mehr schreibt, dann ist es im Vergleich zu der Trauer von jemand, der jemand verloren hat, eigentlich lächerlich klein. Aber ich darf nicht mit so einem Maßstab an jemand hingehen, der Trost braucht, der weint, der weint und Trost braucht, der hat Kummer, der hat Schmerz. Und wenn es bloß wegen seinem Kugelschreiber ist, der Schmerz ist echt. Ich kann nicht wegdiskutieren und sagen, komm, dein Schmerz hat überhaupt keine Relevanz, hör auf, anderen geht es viel schlimmer. Das ist kein Trost. Wenn jemand weint, dann weint er. Und wenn jemand Trost braucht, dann braucht er Trost. Und den soll er haben. Und wenn ich mit meiner Kraft an meine Grenze komme, dann heißt es nicht, dass es zwangsläufig die Grenze erreicht ist, sondern dass ich vielleicht meine Grenzen zu eng gesteckt habe. Es ist in vielen Lebensbereichen so, ob das der Ertragen von Schmerz ist. Für manche ist es schon unannehmbar, wenn hier ein Stück Haut am Nagelbett einreißt. Solange du keinen anderen Schmerz kennst, ist es für dich schrecklich. Was ist im Sport? Die Leute, die beklagen sich schon, wenn das Kreuz wehtut, weil sie die Turnschuhe zuschnüren müssen. Ich kann das nicht. Ich glaube, jeder, der Sport gemacht hat, weiß, dass du noch viel weiter kannst, als du denkst, dass du kannst. Was ist mit geistiger Leistungsfähigkeit? Mathe. Oh Papa, 2 + 2, was weiß ich, was das ist. Ich kann das nicht, ich brauche das auch nicht. Ja, in dem Moment ist das deine Grenze. Das heißt aber nicht, dass das wirklich die Grenze ist, sondern dort ist im Moment deine Grenze, aber deine Grenze, die kann sich ausweiten. Und so ist in vielen Bereichen, so ist auch im Erleiden von Schmerzen. Es geht noch ein Stück. Und Gott lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen leiden müssen. Er hat für alles Leiden, hat er seine Grenze. Und Paulus sagt, über unser Vermögen mussten sie ertragen. Wir werden immer wieder über unsere Grenzen geführt. Aber das ist, weil Gott uns auch viel mehr zutraut, als wir uns selbst. Und weil er uns wirklich stärken will, wachsen lassen will, auf dass wir zum einen ihm ähnlicher werden, weil das ist das Ziel, dass wir ihm ähnlicher werden. Und zum anderen, dass wir für andere da sein dürfen. Und wenn ich, so wie ich bin, wenigen Leuten eine Stütze sein kann, dann sagt Gott, gut, dann gehe ich mit dir durch eine Schule, auf dass du eine Stütze wirst für viele. Was hat er zu Petrus gesagt, nach seiner Auferstehung? Du bist jetzt jung und du gehst jetzt deine Wege, oder du wirst älter werden. Und du wirst Wege gehen, die du nicht gehen willst. Und ich muss sagen, Gott führt mich Wege, die ich nie gehen wollte. Aber es ist okay. Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesfahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also Paulus, der schon viel erlebt hat, der vor Gericht stand und sich selbst verteidigt hat, der gesteinigt wurde und wieder aufstand, der verfolgt wurde, der das alles überlebt hat, der Wortgefechte geführt hat. Er sagt nicht, also ich weiß, was ich schon alles überlebt habe und ich werde noch mehr überleben, das geht, weil ich habe es einfach drauf. Sondern er setzt sein Vertrauen voll auf Gott. Sagt, Gott hat mir in der Vergangenheit geholfen, Gott hilft mir jetzt und er wird mir auch in Zukunft helfen, bei allem, was passiert. Er setzt sein Vertrauen alleine auf Gott. Wohlwissend, was Gott durch ihn schon bewirkt hat, aber er weiß, das, was er kann, ist keine Grundlage, Krisen zu bewältigen. Sondern allein Gott ist es, der ihm hilft, diese Krisen zu bewältigen. Und wir dürfen nicht aufgeben, dürfen uns nicht aufgeben, wenn wir in Krisen sind und wenn uns Leiden oder schwere Leiden treffen. Gott gibt uns durch den Trost die Kraft, weiterzumachen. Aber wir müssen Trost auch annehmen wollen. Ich habe es erlebt, gerade in Beziehungsproblemen, wenn der oder die, die du als dein Lebenspartner auserkoren hast, das so nicht sieht und das deutlich zum Ausdruck bringt, dann ist der Schmerz riesig. Und mit solchen Leuten habe ich auch geredet, die sagen, ich will keinen Trost, ich will, dass der jetzt mit mir heiratet. Du musst den Trost auch annehmen wollen, weil wie oft beharren wir darauf, dass die Umstände sich ändern, auf dass wir zufrieden werden. Aber das ist nicht das, was Gott mit seinem Trost tun will. Wenn er die Umstände ändert, kein Thema, gerne. Da dürfen wir auch absolut, also wir sollen keine Opferlämmer sein, die bloß in der Ecke sitzen und sagen, tröst mich, ist alles so schlimm, Gott. Wir dürfen und wir sollen auch beten für die Änderung von Umständen, auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht darauf beharren und sagen, ich will keinen Trost, ich will eine Änderung der Umstände. Nein, ich will jetzt und hier Trost, bitte Herr, es tut weh. Und trotzdem bete ich, dass du die Umstände änderst. Aber ich darf nicht mich emotional abhängig machen von diesen Umständen und sagen, wenn die sich nicht ändern, dann will ich keinen Trost. Versteht ihr, was ich meine? Wie oft will man, dass sich eine Situation ändert und will deshalb keinen Trost annehmen? Wir wollen oft Gerechtigkeit, Genugtuung oder sonst irgendwas und sind mit Trost deshalb nicht zufrieden. Aber in dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Ist einfach so. Ich bete trotzdem dafür, dass Gott Umstände ändert, aber allein meine Arbeitsstelle. Ich habe nach, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren Flehen und was weiß ich, es tut sich keine Tür auf. Ich habe das Thema ad acta gelegt. Ich habe gesagt, okay, Herr, dann, ich werde mich immer noch freuen, wenn sich was ändert. Aber ich gucke jetzt mal, dass ich da drin emotional unbeschadet durchgehe. Dass Gott mir einfach Liebe schenkt für die, die mir täglich Ungerechtes antun. Nicht, dass Gott mich aus diesen Umständen rausnimmt. Und ich sage euch, da kommt viel Frieden rein in alles. Deshalb wird Ungerechtigkeit nicht gerecht. Aber du kannst anders damit umgehen. Vers 11. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseretwillen. Paulus spricht die Korinther an, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Paulus hatte, unabhängig von dem Problem mit den Korinthern, noch ganz andere Probleme mit Verfolgung. Und er sagt, danke, dass ihr für mich gebetet habt, ihr Korinther. Im letzten Brief hat er noch geschrieben, hey, was seid ihr für ein Haufen? Und jetzt sagt er, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Und danke für diese Gnade. Und von vielen wird dafür gedankt, dass ihr für mich Fürbitte getan habt. Dankeschön. Er unterstellt den Korinthern einfach, dass obwohl so viele Probleme waren, mit ihm persönlich, dass sie ihm Fürbitte geleistet haben. Und da waren bestimmt auch welche, die es getan haben. Das heißt, er denkt auch absolut positiv an die Korinther und dankt ihnen auch für diese Fürbitte. Und Fürbitte ist ein starker Trost, wenn ich jemand nicht persönlich begegnen kann, weil es einfach nicht geht, der direkte Kontakt. Auch Fürbitte. Und das hat jeder bestimmt schon erlebt, der andere um Gebet bittet. Auch wenn sie 100 Kilometer, 1000 Kilometer weg sind, man merkt, wenn Menschen für einen beten. Das trägt, das ist nicht ein psychologisches Phänomen, sondern es ist tatsächlich spürbar. Und dieses Zeugnis habe ich auch schon von vielen Leuten bekommen, für die gebetet wurde, dass sie das erlebt haben, persönlich erleben durften, wie sie getröstet wurden. Auch Fürbitte ist ein großer Teil an Trost. Aber ich kann keine Fürbitte leisten, wenn ich nicht weiß, dass es jemand schlecht geht. Wenn jemand mir gegenüber sitzt, da sehe ich es. Aber wenn einer 100 Kilometer weg ist, da weiß ich es nicht. Und es ist legitim, dort, wo man Vertrauen hat, einander die Probleme zu offenbaren. Weil es gibt keinen, der keine Probleme hätte. Es gibt höchstens Leute, die ihre Probleme nicht weitererzählen. Und wir werden miteinander, füreinander barmherziger, wenn wir ob unserer Unzulänglichkeiten Bescheid wissen und füreinander einstehen. Und als Fazit möchte ich jetzt noch mal kurz abschließen. Leiden begleiten unser Leben. Das ist nun mal so. Aber Gott begleitet uns auch. Es ist berechtigt, mit jeder Not zu Gott zu kommen. Und er ist barmherzig. Wirklich keine Not zu klein, keine Not zu groß. Und das ist ein Gebetsanliegen, das ich für mich immer erlebt habe. Das Gebet um Frieden in meiner Situation wurde immer beantwortet. Gott hat viele Situationen nicht geändert. Aber wenn ich gesagt habe, Herr, tröste mich hier in meiner Situation, hier und jetzt, schenk mir Frieden im Herzen, das habe ich noch immer erlebt. Und tröstet euch gegenseitig. Schlaue Ratschläge, seid vorsichtig, aber tröstet einander, seid füreinander da. Und ich finde es, obwohl es um Leid geht, in diesen Versen, finde ich sehr erbauend, weil doch sehr viel Hoffnung drin ist. Wir haben den Gott allen Trostes. Wir müssen nicht in Alkohol oder sonstige Drogen uns stürzen. Wir müssen nicht psychologisch Antworten suchen. Wir müssen nicht, was weiß ich, was sowieso nicht trägt. Wir dürfen zu Gott kommen. Und Gott mag uns darin helfen. Und ich mag diese Predigt abschließen mit dem, was Paulus am Anfang schreibt. Gnade sei euch und Friede von Gott, auf dass das unser Leben begleitet. Amen.